Allmählich haben sich die Wogen geglättet, die der sozialdemokratische Populist Thilo Sarrazin im vergangenen Jahr mit seinem Buch Deutschland schafft sich ab verursacht hatte. Die Inszenierung seiner nationalen Untergangstirade als Tabubruch hat Sarrazin immerhin den enormen Absatz von über 1,2 Millionen Exemplaren beschert und ihm zum erfolgreichsten Sachbuchautor des Jahrzehnts gemacht. Ein paar Schritte zurück tritt der Hamburger Historiker Dr. Volker Weiß und ordnet Sarrazin kulturgeschichtlich in eine gewisse antidemokratische und elitäre Denktradition ein, die die völlig überbordende Wirkung des Sarrazins Pamphlets ein interessantes Licht rückt. Volker Weiß wird morgen Abend sein Buch Deutschlands neue Rechte, Angriff der Eliten von Spengler bis Sarrazin hier bei uns in Weimar vorstellen. Und jetzt bin ich telefonisch mit ihm verbunden. Schönen guten Tag, Herr Weiß.
Guten Tag.
Herr Weiß, Sie zeichnen in Ihrem Buch eine Denktradition, ich sagte es gerade, die zu den Anfängen des 20. Jahrhunderts etwa zu Oswald Spengler oder Julius Edgar Jung zurückführt. Inwieweit steht Thilo Sarrazin jetzt in dieser Tradition?
Es geht mir generell in meiner Untersuchung um die Tradition der sogenannten bürgerlichen Krisenpublizistik. Also die Beschwörung des Untergangs der nationalen Kultur und der nationalen Identität, die in der Regel von den Autoren zurückgeführt wird auf entweder Fremdeinflüsse, also Einflüsse aus dem Ausland durch Einwanderung und so weiter, oder durch ja die Zunahme von Schichten, die man zumindest in den 20er Jahren noch als klipp und klar minderwertig bezeichnet hat. Also Edgar Julius Jung hat ein Buch, das er 1927 veröffentlichte und in dem ich doch erstaunliche Parallelen zu Sarrazins Deutschland schafft sich abgefunden hat, hat das Buch tatsächlich die Herrschaft der Minderwertigen genannt. Und die Parallelen bestehen unter anderem darin, dass er ähnliche Rechnungen anstellt, was den Rückgang der Geburten bei Gebildeten angeht und ja die Zunahme oder die angeblich überbordende Zunahme von Geburten bei Einwanderern. Man kann also sehen, bestimmte Topoi, die Sarrazin aufgreift, bestehen im Prinzip sogar schon seit dem 19. Jahrhundert in der bürgerlichen Krisenpublizistik.
Sie arbeiten heraus, dass dieser Gestus von, das wird man ja mal sagen dürfen, ein bestimmtes Muster ist, das eine gewisse Tradition hat. Was steckt dahinter, dieses angebliche Aussprechen von verbotenen Wahrheiten? Ist das inhaltlich relevant oder ist das nicht auch ein formeller Verkaufstrick?
Natürlich beides. Also es ist völlig klar, dass man sich mit der Inszenierung des Opfers von Verfolgung, und das hat Sarrazin sehr virtuos hingekriegt, sich in diese Opferrolle zu, ja, selber hineinzuversetzen, dass man damit natürlich auch auf Aufmerksamkeit erregen kann. Das ist auf jeden Fall ein Werbetrick. Aber wir haben es durchaus auch mit einer Diskursstrategie zu tun, die ja auch schon bekannt ist aus der Krisenpublizistik. Ich habe das zurückgeführt in meiner Untersuchung auf den Begriff des Partisanen, wie er von Carl Schmitt verwendet wurde, wo man eben ja überlegt hat, ob man strategisch gewissermaßen vom Untergrund her in den Mainstream eingreifen kann. Das ist eigentlich eine Diskursstrategie der neuen Rechten. Und man muss leider sagen, dass mit Sarrazin ein Sozialdemokrat diese Strategie aufgegriffen hat und ähnlich wie die neue Rechte auch bestimmte Topoi, die jahrelang, jahrzehntelang eigentlich nur am rechten Rand verhandelt wurden, damit in die Mitte der Gesellschaft transportiert hat.
Ist das schockierend für Sie gewesen, dass ein derartiger Rechtspopulismus jetzt gerade von einem SPD-Mann kommt? Oder ist dieses Gedankengut in allen Schichten irgendwie latent vorhanden? Was denken Sie dazu?
Es war schon schockierend, dass ich war doch sehr erstaunt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn man dann eben historisch zurückschaut, muss man auch sagen, dass auch die Sozialdemokratie da durchaus ihre eigene Tradition hat. Ich würde Sarrazin, den ich ja tatsächlich auch abgrenze in meinem Buch nochmal von der äußersten Rechten, auch in eben einer bestimmten Tradition sehen, beispielsweise der sogenannten Sozialhygieniker der 20er Jahre. Da war gerade die Sozialdemokratie sehr anfällig für, wo man gewissermaßen den Schritt gemacht hat, vom Kampf gegen die schwierigen Lebensbedingungen der unteren Klassen dann weitergedacht hat, naturwissenschaftlich das weiter überlegt hat, oder pseudonaturwissenschaftlich, muss man sagen, und Überlegungen angestellt hat, ob die schwierigen Lebensbedingungen nicht sozusagen auch das kollektive Erbgut dann schädigen. Also ich nenne im Buch beispielsweise Grotjan, also einen der sozialdemokratischen Sozialeugeniker, und in dieser Tradition kann man Sarrazin durchaus auch verorten. Also es ist nicht nur ein Diskurs der äußersten Rechten, aber in der Verbindung sozusagen mit der Agitation gegen Einwanderung, die ja bei ihm sehr stark ist, ja, greift er da eben Topoi von ganz rechts auch noch auf.
Kommen wir nochmal zur Krise, kommen wir nochmal zum Nährboden. Denn auf der einen Seite ist ja jemand, der dieses Gedankengut äußert. Auf der anderen Seite, sagte ich gerade, 1,2 Millionen verkaufte Exemplare. Das ist sicher mehr als nur, gucken wir mal, was drinsteht. Welche Rolle spielt denn die Krise bzw. die gesellschaftliche Situation für den Erfolg dieses Buches?
Ja, ich denke natürlich, dass in wirtschaftlich prekären Zeiten, und die erleben wir nun schon relativ lange, das Bedürfnis nach Erklärungsmustern und auch das Bedürfnis nach Sündenböcken doch recht groß ist. Das ist das eine. Aber ich würde auch auf der anderen Seite sagen, dass jeder Autor, jede Autorin, die auf einen Apparat zurückgreifen kann, wie er Sarrazin zur Verfügung stand, vielleicht mit ähnlich hohen Absatzzahlen rechnen kann, wenn er sich dabei auch noch so geschickt als Tabubrecher, als Diskurspartisan inszeniert, wie Sarrazin das gemacht hat. Und dieser Apparat ist immerhin mit der Deutschen Verlagsanstalt, also einer der, gehört zu einem der größten Verlagskonsortien, also das ist Random House Bertelsmann, und man kann dann auch mal gucken, wo eigentlich Vorpublikationen stattgefunden haben. Und das war ja eben nicht nur die Lettre International, die ja ein sehr kleines Spartenprodukt ist, wird ja letztendlich das kulturbeflissene Bürgertum Leserschaft hat, aber aufgesprungen sind der Spiegel und die Bildzeitung. Mhm. Und wenn man natürlich eine derartige Maschine in der Hinterhand hat, dann kann man auch solche Auflagenzahlen erreichen. Mit entsprechender Provokation
verbunden. Welche Verantwortung haben denn die Medien dafür? Also außer den Presseorganen, von denen Sie gesprochen haben, war ja Sarrazin in allen anderen Medien genauso präsent, im Fernsehen regelmäßig, in irgendwelchen Talkshows. Hätte man mit diesem Thema anders umgehen können? Weil je nachdem, wie darüber geredet wurde, alleine das Reden darüber hat ja auch ein Interesse geweckt.
Ja gut, das ist aber natürlich auch die Aufgabe der Medien. Also ich würde niemanden verbieten wollen, also ein Thema aufzugreifen. Die Frage ist natürlich, wie man das macht. Es gab ja auch in allen Medien, also beispielsweise auch in der durchaus konservativen FAZ, sehr kritische Artikel gegen Sarrazin. Es wurde auch abgewogen, so wie geht er mit seinen Statistiken um, ist das intellektuell lauter oder nicht. So, alle diese Dinge gab es. Auffällig war allerdings, dass bestimmte Medien, und ich habe im Buch vor allem untersucht, die Neurechte Junge Freiheit, Sarrazin regelrecht als Posterboy verwendet haben und sozusagen auf den Marktboom aufgesprungen sind und versucht haben, dann ihre eigenen Botschaften unter dem Cover von Sarrazin dann noch an den Mann zu bringen. Obwohl sie sich teilweise, muss man sagen, sogar inhaltlich im Widerspruch zu ihm befinden.
Das wäre meine nächste Frage. Es hieß ja dann auch vielfach nach dem großen Erfolg, Sarrazin könnte der Führer einer neuen Partei rechts von der CDU werden, dort wo sie in der neuen Parteienlandschaft fehlt, weil die CDU immer mehr in die Mitte rückt. Solche Gedanken sind geäußert worden. Sehen Sie in solche Gefahr?
Nun, also gemessen daran, dass die deutsche Rechte schon seit vielen Jahren auf eine Figur wie eben Jörg Haider es in Österreich war, wartet, besteht die Gefahr auf jeden Fall, weil der Rechten ein charismatisches Zugpferd schon immer fehlt. Das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, Sarrazin würde sich selber damit keinen Gefallen tun, hat ja auch entsprechend abgelehnt, obwohl er in meinen Augen mit seinen Inhalten da durchaus gar nicht so fehl am Platze wäre, das ist schon richtig. Aber er hat sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, aus der Sozialdemokratie ausgeschlossen zu werden, wobei ich finde, dass er den sozialdemokratischen Konsens durchaus auch weitgehend verlassen hat mit seinen eugenischen Thesen. Das ist das eine. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, dass Sarrazin Inhalte propagiert, die eigentlich auf einen sehr breiten staatlichen Zugriff, vor allem auf die Kindererziehung hinauslaufen. Und das sind Punkte, wo sich gerade sehr konservative oder auch neurechte Medien, wie die von mir genannte Junge Freiheit, eigentlich sehr stark dagegen sträuben. Insofern hat man da bestimmte Widersprüche auch einfach zugekleistert, um die von Sarrazin ja sehr stark verwendeten rassistischen Affekte zu benutzen für die eigene Werbung. Also er ist ambivalent, das muss man schon auch sagen.
Wer weiß, ich würde gerne mit ihr noch weiter darüber reden, aber die Zeit schreitet fort. Ich muss dieses Gespräch jetzt beenden, aber Sie sind ja morgen Abend wieder in Weimar. Ich danke Ihnen für den Moment, für das Gespräch, freue mich auf morgen Abend und wünsche Ihnen erstmal noch einen guten Tag nach Hamburg.
Ja, herzlichen Dank.